Kirchenräte begrüßen die Gemeinde und alle Gäste mit dem Wochenspruch aus Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Dieser Gottesdienst wird live übertragen und kann auch später über Internet angeschaut werden. Den heutigen Gottesdienst leitet Pastorin Franke, an der Orgel begleitet uns Christoph Wortelen und die Türkollekte ist heute bestimmt für die äußere Mission. Am vergangenen Dienstag ist unser Gemeindeglied Hermann Schwarzscholten im Alter von 89 Jahren verstorben. Die Beerdigung findet morgen um 14 Uhr in Lahr statt. Anschließend wird zum Trauergottesdienst hier in die Kirche eingeladen. Nächsten Sonntag wird in beiden Kirchen zum Gottesdienst eingeladen. Hier wird Pastorin Franke predigen und die Türkollekte ist dann bestimmt für den Seniorenkreis. In der reformierten Kirche predigt Pastor Inru Thomas Allin aus Nordhorn. Die Kollekte ist dann für die südafrikanische Partnerkirche vorgesehen. Außerdem weisen die reformierte Gemeinde auf Folgendes hin. Am Dienstag kommt der Besuchsdienstkreis um 15 Uhr im altreformierten Gemeindehaus zusammen. Ebenfalls Dienstag trifft sich die Jungschar um 18 Uhr. Der Kindergottesdienst-Mitarbeiterkreis kommt am Mittwoch um 20 Uhr zusammen. Für das geplante Frühstück am 9. Juli, zu dem alle ehrenamtlich der reformierten Gemeinde herzlich eingeladen werden, kann man sich ab sofort bei Jenny Schütten anmelden. Telefonnummer und weitere Infos können im Gemeindebrief entnommen werden. Zum Dankgottesdienst anlässlich der Silberhochzeit von Gislinde und Bernd Rulofs wird die Gemeinde herzlich am 2.7. eingeladen. Der Gottesdienst unter der Leitung von Pastorin Franke findet um 17 Uhr in der reformierten Kirche statt. Gestern haben wir hier ein schönes Gemeindefest gefeiert. Wer noch irgendwelche Töpfe oder Schüsseln stehen gelassen hat, kann die heute gerne mitnehmen. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am zweiten Sonntag nach Trinitatis. Wir wollen uns sammeln im stillen Gebet. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Lasst uns miteinander singen das Lied 161, die Strophen 1 bis 3. Christoph, entschuldige. 161, liebster Jesus, wir sind hier, bitte, danke. Lasst uns beten. Du barmherziger, treuer Gott, wir danken dir für deine Liebe, dass du uns zu dir rufst, dass du uns aufatmen lässt bei dir, dass du uns glauben und hoffen lässt. Wir danken dir, dass du uns noch nicht aufgegeben hast, obwohl wir Menschen auf Wege gehen, die dir nicht gefallen. Du kommst uns entgegen mit deiner Liebe, deiner Freundlichkeit, aber auch mit deinem Anspruch, Herr, dass du uns ganz für dich gewinnen willst, dass du uns nicht nur Liebe schenkst, sondern auch bereit machst, sie weiterzugeben an die Menschen. Du kennst uns, barmherziger Gott, besser als wir selber uns kennen. Du weißt um unsere Ängste, wir könnten zu kurz kommen. Du weißt um unsere Sorgen vor dem, was alles kommen und über uns hereinbrechen könnte. Du weißt um unseren Kleinglauben, der uns geistig und engstirnig macht. Du siehst aber auch unsere Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Barmherziger Gott, wir bitten dich, komm aufs Neue uns zur Hilfe mit deinem guten Geist, dass er uns deiner Liebe gewiss macht und uns neu das Vertrauen in deine Macht schenkt. Öffne uns Herzen und Hände für die, die uns brauchen. Und lass uns leben und blühen unter deiner Liebe, schon heute und erst recht in Ewigkeit. Amen. Gottes Gnade, liebe Gemeinde, wird uns zugesprochen mit einem Wort aus dem 1. Timotheusbrief. Das ist gewisslich wahr und ein Wort des Glaubens wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, die Sünder selig zu machen. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Wir hören als Weisung aus dem 1. Korintherbrief, aus dem 14. Kapitel, die Verse 1 bis 3.
Bleibt unbeirrt auf dem Weg der Liebe. Strebt nach den Gaben, die der Heilige Geist schenkt, vor allem aber danach, als Prophet zu reden. Wer in unbekannten Sprachen redet, spricht nicht zu den Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht ihn. Was er unter dem Einfluss des Geistes sagt, bleibt vielmehr ein Geheimnis. Wer dagegen als Prophet redet, spricht zu den Menschen, er baut die Gemeinde auf, er ermutigt die Menschen und tröstet sie.
Wir antworten auf die Weisung mit dem Lied. Mit dem Psalm 36, die Strophen 1 bis 3. Lasst uns beten. Guter Gott, du suchst uns mit deinem Wort. Wir wollen uns von dir finden lassen. Du hüllst uns ein in deinen Trost. Wir wollen uns bei dir fallen lassen. Du sprichst uns deine Liebe zu. Wir wollen uns von dir stärken lassen. Du weist uns zurecht. Wir wollen uns von dir ändern lassen. Guter Gott, gib uns deinen Geist, deinen Willen, dein Wort zu verstehen. Guter Gott, rede, wir wollen hören. Amen. Wir hören als Schriftlesung Lukas 14, die Verse 16 bis 24.
Jesus antwortete: Ein Mann veranstaltete ein großes Festessen und lud viele Gäste ein. Als das Fest beginnen sollte, schickte er seinen Diener los und ließ den Gästen sagen: Kommt, jetzt ist alles bereit. Aber einer nach dem anderen entschuldigte sich. Der erste sagte zu ihm: Ich habe einen Acker gekauft, jetzt muss ich unbedingt gehen und ihn begutachten. Bitte entschuldige mich. Ein anderer sagte: Ich habe 5 Ochsengespanne gekauft und bin gerade unterwegs, um sie genauer zu prüfen. Bitte entschuldige mich. Und wieder ein anderer sagte: Ich habe gerade erst geheiratet und kann deshalb nicht kommen. Der Diener kam zurück und berichtete alles seinem Herrn. Da wurde der Hausherr zornig und sagte zu seinem Diener: Lauf schnell hinaus auf die Straßen und Gassen der Stadt. Bring die Armen, Verkrüppelten, Blinden und Gelähmten hierher. Bald darauf meldete der Diener: Herr, dein Befehl ist ausgeführt, aber es ist immer noch Platz. Da sagte der Herr zu ihm: Geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraße und an die Zäune, dränge die Leute, dort hierher zu kommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch: Keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Amen.
Lasst uns miteinander singen als Predigtlied, Lied 295, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Liebe Gemeinde, als Predigttext hören wir den in diesem Kirchenjahr für diesen heutigen zweiten Sonntag nach Trinitatis vorgeschlagenen Predigttext. Es ist dies das dritte Kapitel des Buches des Propheten Jona. Jona 3, die Verse 1 bis 10. Es wird uns berichtet, das Wort des Herrn kam zum zweiten Mal zu Jona. Auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und rede ihr ins Gewissen. Ich werde dir sagen, was du ihr verkünden sollst. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive. Diesmal folgte er dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine ungeheuer große Stadt. Man brauchte 3 Tage, um sie zu durchwandern. Jona wanderte einen Tag in die Stadt hinein und rief, noch 40 Tage, dann wird Ninive zerstört. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott. Sie riefen ein Fasten aus und zogen Trauerkleider an, alle ohne Ausnahme. Die Sache kam auch vor den König von Ninive. Er stieg vom Thron und warf seinen Königsmantel ab. Er ließ sich ein Trauerkleid bringen und zog es an. Dann setzte er sich in den Staub. Überall in Ninive ließ er ausrufen, das ist ein Befehl des Königs und seiner Minister. Weder Mensch noch Vieh, weder Rinder noch Schafe sollen etwas essen oder auf die Weide gehen. Nicht einmal Wasser sollen sie trinken. Trauerkleider sollen sie anziehen, Mensch und Vieh. Sie sollen mit aller Kraft zu Gott rufen. Jeder soll von seinem bösen Weg umkehren und seine Hände von Gewalttaten lassen. Wer weiß, vielleicht ändert Gott seinen Beschluss. Vielleicht tut ihm seine Drohung noch leid und er lässt ab von seinem glühenden Zorn. Dann müssen wir nicht untergehen. Und Gott sah, was die Leute taten. Sie kehrten um von ihrem bösen Weg. Da tat es Gott leid, dass er sie vernichten wollte. Er beschloss, seine Drohung nicht wahr zu machen. Liebe Gemeinde, dieses Kapitel ist uns als Predigttext heute vorgeschlagen. Das Buch Jona umfasst nur 4 Kapitel. Jona ist einer der sogenannten kleinen Propheten, im Gegensatz zu den großen Jesaja und Jeremia, Hesekiel und Daniel. Jona ist ein sogenannter kleiner Prophet, aber er hat großartige Botschaften für uns. Hauptsächlich kennt man die Sache mit dem Walfisch, aber lasst uns mal noch genauer hingucken, was seine Botschaft ist. Jona, sein Prophetenbüchlein, ist zwar ein kleines, aber doch ein sehr feines Prophetenbüchlein. Erkunden wir, welche Botschaft es für uns hat. Dazu klären wir erst einmal die Frage, was sind denn das überhaupt Propheten, Prophetinnen? Die Mehrzahl sind in der Bibel männlich, aber es gibt auch weibliche. Wir hatten ja vor einiger Zeit die Hulda, mit der wir uns näher beschäftigt haben. Prophetinnen, Propheten sind Männer und Frauen, die im Auftrag Gottes den Menschen eine Botschaft ausrichten. Diese Botschaft betrifft die Zukunft der Menschen. Ein Prophet kann Unheil oder Heil ankündigen. Das für die Zukunft Angekündigte ist in der Gegenwart begründet. Die Gegenwart wird kritisch beleuchtet. Gottesdienst, Gesellschaft und Politik werden hinterfragt. Sind der Glauben und der Gottesdienst der Menschen, die Gesellschaft und die Politik der Gegenwart nicht in Ordnung? Kündigen die Propheten oft eine Strafe Gottes für das Fehlverhalten der Menschen an. Verändern die Menschen aber ihr Verhalten, bereuen sie ihr Tun, oder sind sie unverschuldet in Bedrängnis, kündigen die Propheten für die Zukunft eine Wende zum Guten an. Es ist Aufgabe der Prophetinnen und Propheten, so oder so anzukündigen, wie Gott die Gegenwart in Zukunft verändern wird. Das gilt auch für unseren Propheten Jona. Er wird beauftragt, gegen die Weltstadt Ninive zu predigen. Ich kann nicht länger mit ansehen, wie böse die Leute dort sind, sagt Gott. Der Prophet Jona wird also nicht zum Volk Israel gesandt, wie die meisten alttestamentlichen Propheten, sondern zu der am Oberlauf des Tigris in Assyrien gelegenen 120.000 Einwohner beherbergenden heidnischen Stadt. Das bedeutet, und das ist jetzt ein besonderer Zug an diesem Propheten, Jona wird in die Welt hinausgeschickt. Was aber dann auch letztlich bedeutet, die ganze Welt ist unter der Herrschaft Gottes. Bosheit. Bosheit entspricht nirgends auf der Welt dem Willen Gottes. Aber anstatt zu gehorchen, wir kennen das meistens, flieht der Prophet wider Willen mit einem Schiff Richtung Spanien, das heißt an das Ende der damals bekannten Welt in die äußerste Ferne. Jedoch kann der flüchtende Gott nicht entkommen. Gott schickt einen schweren Sturm, der das Schiff auseinanderzubrechen scheint. Die Seeleute haben große Angst. Jeder aus vielen Volkstruppen zusammengesetzten Mannschaft, jeder in dieser Mannschaft ruft zu seinem Gott um Hilfe. Als die Seeleute herausbekommen, dass Jona mit seinem Versuch, sich vor seiner von Gott gestellten Aufgabe zu drücken, die Schuld am Sturm trägt, und dass es ihre letzte Hoffnung ist, Jona über Bord zu schmeißen, damit der Sturm sich beruhigt, tun sie dies schweren Herzens. Nachdem sie Jona ins Meer geworfen haben, beruhigt sich der Sturm sofort, worauf die Seeleute mit einem Bekenntnis zu dem einen Gott reagieren. Auch hier zeigt sich, Gott herrscht in aller Welt, Menschen aus aller Welt bekennen sich zu ihm. Unser Prophet Jona ist ein internationaler Prophet, wenn man so will. Gut, dass sein Wort auch eines Tages dann in unsere Gegend gekommen ist. Wir seine Botschaft heute noch wieder hören dürfen. Als Gottes Auftrag Jona dann zum zweiten Mal trifft, ja, da widersetzt er sich durch die Erfahrung belehrt nicht mehr. Er geht nach Ninive, trägt seine Botschaft in überraschender Kürze fort, noch 40 Tage, und Ninive ist ein Trümmerhaufen. Die Drohung verfehlt nicht ihre Wirkung. Alle Bewohner Ninives, einschließlich selbst des Königs, bereuen ihr Tun, sie fasten und kehren sich vom Bösen ab. Wobei ich mich frage, wie das aussehen soll, wenn dann auch die Tiere Trauerkleider tragen. Ich weiß nicht, müssen sie einfach auf Hygiene, auf Körperpflege verzichten, auch wie man das damals beim Fasten machte, dass man eben alles nicht mehr schön hat am Körper, ja, Tiere in Trauerkleidung, dass Tiere traurig schauen können, das kenne ich, aber nun ja. Wie dem auch sei, die ganze Schöpfung wird mit einbezogen. Nicht nur die Menschen, sondern auch alles, was Atem hat, wird einbezogen. Die ganze Stadt mit allem, was dazugehört, sie kehren sich vom Bösen ab. In der Reaktion auf das Prophetenwort ist Ninive ein unerreichtes Vorbild. Als Gott sieht, dass sie sich von ihren bösen Taten abwenden, tut es ihm leid, sich zu vernichten, und er führt seine Drohung nicht aus. Ja, schön und gut. Jona sollte sich freuen, aber Jona tut es nicht. Jona glaubt, dass es nun an ihm ist, zornig zu sein. Anstelle Gottes zürnt Jona, und zwar über Gottes Reue und Mitleid. Jona sagt zu Gott: Ach Herr, genau das habe ich vermutet, als ich noch zu Hause war. Darum wollte ich ja auch nach Spanien fliehen. Ich wusste es doch, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Das Unheil, das du androhst, tut dir hinterher leid. Deshalb nimm mein Leben zurück, Herr, sterben will ich, das ist besser als weiterleben. Jona ist so wütend über Gottes Gnade und Barmherzigkeit, die gegenüber den Niniviten Gnade vor Recht ergehen lässt. Jona hat sich Gott irgendwie anders gedacht. Seine gnädige Gesinnung möchte er auf Israel beschränkt sehen, den Heiden gegenüber hätte sich seine Gerechtigkeit in der Durchführung des angedrohten Strafgerichts erweisen sollen. Dass Gott sich aber der bußfertigen Bewohner Ninives erbarmt. Ja, da steht dann nun der Jona und hat das Gefühl, dass seine Drohworte menschlich gesehen unglaubwürdig sind. Und es ist für Jona Grund für seine verzweifelte Bitte, Gott möge ihn sterben lassen. Ja. Jona mag irgendwie nicht so wirklich der Blamierte sein. Aber wie alle Gottesmänner im Alten Testament, die an Gott irre werden, ja eigentlich letztlich wie wir alle, wenn wir an Gott zweifeln und uns ungerecht behandelt fühlen. Jona wird von Gott zurechtgewiesen, und weitergeführt, weiter dahin, dass er erkennt, was Gottes Wille ist. Gott fordert Jona zur Selbstbesinnung auf, indem er ihm sagt: Hast du ein Recht dazu, so zornig zu sein? Und was dann folgt, ist ein Meisterstück göttlicher Überzeugungskunst und ein eindeutiger Beweis dafür, dass Gott Humor hat. Jona verlässt die Stadt Ninive und macht sich in einiger Entfernung ein Laubdach, um in seinem Schatten abzuwarten, was mit der Stadt geschieht. Da lässt Gott eine Rizinusstaude wachsen, damit sie Jona Schatten spendet und seinen Ärger vertreibt. Und es ist auch so, Jona freut sich riesig über diese tolle Pflanze, über den schönen Schatten, den er durch sie hat. Aber früh am nächsten Tag schickt Gott einen Wurm. Da kommt der Wurm, oder ist der Wurm drin in der ganzen Sache? Dieser Wurm nagt die Staude an, sodass sie verdorrt. Jona ist sehr, sehr traurig über das Sterben der Pflanze. Und wieder wünscht er sich den Tod, so elend macht ihn das Mitleid mit der Pflanze. Und natürlich auch mit sich selbst. Ne? Wieder stellt ihm Gott eine Frage: Hast du ein Recht dazu, wegen dieser Pflanze zornig zu sein? Jona antwortet voller Trotz: Mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Jona fühlt sich einfach ungerecht behandelt. Da sagt Gott zu ihm: Schau her, du hast die Staude nicht großgezogen. Du hast sie nicht gehegt und gepflegt. Sie ist in der einen Nacht gewachsen und in der anderen abgestorben. Trotzdem tut sie dir leid. Und ein drittes Mal stellt Gott Jona eine Frage. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können, und dazu noch das viele Vieh? Mit dieser Frage endet das Buch des Propheten Jona. Jonas Antwort, Jonas Reaktion auf die Frage Gottes wird uns nicht mitgeteilt. Derjenige, der uns die Geschichte vom Propheten Jona aufgeschrieben hat, wusste vielleicht nicht, wie Jona reagiert hat. Aber vielleicht hat er das Ende auch bewusst so offen gelassen, damit alle Leserinnen und Leser, alle Hörerinnen und Hörer der Geschichte sich die Antwort selber überlegen. Und letztlich ist es ja auch so eine eher rhetorische Frage, wenn Gott fragt, und mir sollte nicht die Stadt Ninive leid tun. Die Antwort, die auch unser eigensinniger Trotzkopf Jona sich sicher dann auch eingestehen musste, kann nur lauten, ja, Herr, es ist nur zu selbstverständlich, dass du als Schöpfer des Himmels und der Erde Erbarmen hast mit allen deinen Geschöpfen. 120.000 Menschen, darunter Tausende von unschuldigen Kindern und Tausende, die rechts und links nicht unterscheiden können, die also nicht wirklich wissen, wo es lang geht, die gut und falsch nicht unterscheiden können, und dann noch unzählige an der Bosheit der Menschheit unschuldige Tiere, ja Herr. Wer dich kennt, weiß, dass du mit ihnen Erbarmen haben musstest. Zwar gehört auch Gerechtigkeit zu deinem Wesen, guter Gott, aber auch eben Gnade. Und wenn Menschen bußfertig sind, bereit, ihre Schuld einzugestehen und ihr Leben zu ändern, dann entspricht es deinem Wesen, Gnade vor Recht ergehen zu lassen. Liebe Gemeinde, was ist es nun, was wir heute von Jona lernen können? Was macht dieses kleine Prophetenbuch zu so einem feinen Prophetenbuch? Im Neuen Testament erscheint Jona als Vorbild für den, der mehr ist als Jona, Jesus Christus. Die 3 Tage des Jona im Bauch des Walfisch werden ja auch verglichen mit den 3 Tagen Jesu im Grab. Die Jona-Geschichte mahnt uns, den Bewohnern Ninives nachzueifern darin, unser Leben zu ändern, uns Gott anzuvertrauen. Und dank Jesus Christus können wir gewiss sein, dass uns Gnade zuteil wird, mit genauso großer Sicherheit, wie sie den Bewohnern Ninives zuteil wurde. Und ein weiterer, 2. Gedanke ist wichtig, liebe Gemeinde. Jesus Christus ist, wie es ja uns auch der Heidelberger Katechismus sagt, unser oberster Prophet. Er ist die Vollendung aller prophetischen Botschaft vom Erbarmen Gottes. Wir als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger stehen auch in seinem Dienst als Prophetinnen und Propheten. Wir haben prophetischen Auftrag, die Gegenwart kritisch zu prüfen und die Zukunft zu ändern. Wir müssen Propheten sein. Jeder einzelne Christ, jede einzelne Christin hat die Gegenwart in Kirche, Gesellschaft und Politik immer wieder kritisch zu betrachten und sich für die Abschaffung von Missständen einzusetzen. Die Kirche als Ganzes hat ein prophetisches Amt und auch die Gegenwart kritisch zu beleuchten. Zum Beispiel darauf hinzuweisen, dass eben Gottes Gnade international ist, dass sie auch den Fremden gehört, die bei uns Schutz suchen, dass Gottes Gnade auch den Flüchtlingen gehört, dass jedes Geschöpf des Herrn dasselbe Lebensrecht hat. Und ein drittes ist wichtig, liebe Gemeinde. Jona hat am eigenen Leib einen Einblick gewinnen dürfen in die Motive des göttlichen Handelns. Jona hat sich letztlich nicht dem Auftrag des Herrn, seiner Macht und auch seiner Güte entziehen können. Gott ist gütiger Herrscher über alle Welt. Und das ist ein sehr wichtiger Gedanke, den wir durch Jona vermittelt bekommen. Auch uns ist es letztendlich gar nicht möglich,
Gottes gütiger Herrschaft zu entfliehen. Warum sollten wir eigentlich auch? Ne? Warum sollten wir Gottes Herrschaft, seiner gütigen Herrschaft entfliehen? Lernen wir doch von Jona, dass es das Leben ziemlich durcheinander bringt und uns in schwarze Löcher wirft, schwarz wie Walfischbäuche, dass es das Leben fürchterlich durcheinander bringt, wenn ich versuche, mich von Gott zu entfernen. Unser Jona, ein sogenannter kleiner Prophet, liebe Gemeinde, aber er hat großartige Botschaften für uns. Sein Prophetenbuch ist zwar ein kleines, aber feines Prophetenbüchlein. Denn wir erfahren durch Jona, und der hat das eigentlich schon immer gewusst, Herr, du bist voll Liebe und Erbarmen, du hast Geduld, deine Güte kennt keine Grenzen. Amen. Lasst uns singen das Lied 346, die Verse 1 bis 3. Lasst uns auf Gottes Wort antworten mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Guter Gott, wir können deiner gütigen Herrschaft nicht entfliehen. Danke, dass das so ist, dass du uns mit deiner Güte umgibst, deine Hand liebevoll über uns hältst. Vergewissere uns, dass du der Gott der Liebe bist, ganz gleich, was kommen mag. Hilf uns, dass wir allein auf die Macht deiner Liebe setzen. Gib uns offene Augen und Herzen für alle Zeichen deiner Freundlichkeit. Und hilf uns zum rechten Dank für deine Güte, indem wir unser Prophetenamt wahrnehmen, deine Liebe in Wort und Tat bezeugen, sie an andere weitergeben. Wir bitten dich jetzt für alle, die an deiner gütigen Herrschaft zweifeln, die bitter und einsam geworden sind, die mitten im Leben schon tot sind, weil niemand sie sieht und auf sie eingeht. Tröste sie, schick ihnen Menschen in den Weg und hilf, dass sie selber auf andere zugehen können, damit ihr Leben heller wird. Wir denken an die Kranken, an die Schwerkranken, an alle, die nicht wissen, ob und wann sie wieder gesund werden. Schenke ihnen die Hoffnung auf Besserung und den Trost deiner Ewigkeit. Tröste alle, die um einen lieben Menschen trauern. Dabei denken wir heute ganz besonders an die Familie von Hermann Schwarzscholten. Schenke ihnen die Hoffnung auf das Leben jenseits des Grabes. Guter Gott, lass dich bitten für alle, die nicht wissen, wie sie den Tag bestehen sollen, die sich in Arbeit oder Alkohol flüchten, für alle, deren Leben sinnlos scheint, weil sie ohne Anerkennung sind und meinen, sie seien nichts mehr wert. Schenke ihnen Menschen, die sie lieben und dadurch wieder aufrichten. Guter Gott, wir wollen in der Kraft deines Heiligen Geistes so leben, dass wir dich lieben und ehren und fürchten über alles, dass wir deine gütige Herrschaft anerkennen. Sei mit unserem guten Geist, mit deinem guten Geist bei uns, hilf uns, dass wir unsere Schwestern und Brüder lieben und auch die, mit denen wir es schwer haben. Lasst uns gemeinsam beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen jetzt zur Rundgangskollekte.
Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden.
Amen.